Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon, schönen guten Tag. Ein LKW ist im hessischen Limburg vor einer Kreuzung in wartende Autos gefahren. Hat die Tat einen terroristischen Hintergrund oder nicht? Wir analysieren, was bisher bekannt ist. Der Skandal um verkeimte Wurst aus Hessen breitet sich auf ganz Deutschland aus. Wir sprechen gleich darüber mit der Verbraucherorganisation Foodwatch. Und außerdem blicken wir nach Thüringen, wo Ende Oktober ein neuer Landtag gewählt wird. Heute wird eine Studie vorgestellt über das Wahlverhalten der Thüringer und Thüringerinnen. Ein Unfall mit einem LKW im hessischen Limburg sorgt für Aufregung. Gestern Abend ist ein Mann mit einem LKW auf mehrere an der Kreuzung stehende Autos aufgefahren und hat sie ineinander geschoben. 9 Menschen wurden leicht verletzt, darunter auch der LKW-Fahrer. Es gibt Medienberichte, wonach die Tat einen terroristischen Hintergrund haben könnte. Zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft in Frankfurt und unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau beobachtet für uns den Fall. Herr Fittgau, ich habe es ja erwähnt, es wabert dieses Gerücht, die Tat könnte terroristisch motiviert sein. Was ist da dran?
Es ist nicht klar. Das Motiv des Mannes ist überhaupt nicht klar. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Also auch terroristische Anschlagspläne werden nicht ausgeschlossen. Offiziell wird wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt ermittelt von der Staatsanwaltschaft Frankfurt und vom Hessischen Landeskriminalamt. Also man muss wirklich bisher sagen, es ist keine Motivlage klar.
Welche Informationen über den Hergang des Unfalls bzw. der Tat sind denn mittlerweile überhaupt bestätigt von der Polizei?
Ja, jetzt ist bestätigt, dass es sich um einen 32-jährigen syrischen Staatsangehörigen handelt, der diesen Lastwagen gekapert hat. Der lebt im Landkreis Offenbach. Der Ort Langen, der heute Morgen schon häufiger genannt wurde, der ist in diesem Landkreis Offenbach. Das ist also denkbar, dass er dort lebt. Er soll gestern gegen 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr, dann in Limburg diesen Lastwagen gekapert haben, den Fahrer gewaltsam aus der Fahrerkabine herausgezogen haben und ohne Einsatz einer Waffe sich des LKWs bemächtigt haben. Und nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so das Landeskriminalamt, ist der Verdächtige dann mit dem LKW nur wenige Meter gefahren in dem Bereich einer Kreuzung. Sie haben es schon gesagt, dann auf diese Kraftfahrzeuge aufgefahren. Durch diesen Aufprall sind insgesamt 7 Personenkraftwagen und ein Kleintransporter zusammengeschoben worden. Insgesamt 8 Menschen und der Tatverdächtige sind leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige wurde dann am Tatort durch mehrere Beamte der Bundespolizei, die sich dort zufällig aufhielten, die waren sozusagen zufällig da, festgenommen und an die Einsatzkräfte der Polizei übergeben. Und jetzt ist der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden.
Also es handelt sich um einen 32-jährigen Syrer. Weiß man sonst noch etwas über diesen Mann?
Ja, er hat offenbar in dieser Wohnung im Landkreis Offenbach, wahrscheinlich in Langen, gelebt. Und es gibt Informationen, vor allen Dingen von des Spiegel und anderer Medien, dass er möglicherweise auch schon aufgefallen ist wegen krimineller Delikte, eine Schlägerei mit Familienangehörigen, so der Spiegel soll es gegeben haben. Außerdem soll es mal bei einer Kontrolle, soll er mal mit 2,9 Gramm Haschisch erwischt worden sein. Aber wie gesagt, das sind sozusagen die Delikte, von denen man hört. Ja, also auch das ist nicht konkret bestätigt, aber eben überhaupt keine Verbindungen bisher zu Islamisten in dieser Form.
Ich habe gehört, er lebt seit 2015 in Deutschland und hat diesen eingeschränkten Flüchtlingsstatus. Ist das korrekt?
Auch das ist jetzt von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft nicht bestätigt worden. Also es ist bestätigt, dass er eben ein syrischer Staatsangehöriger ist. Mehr wissen wir offiziell noch nicht.
Es hat ja heute Vormittag 2 Wohnungsdurchsuchungen gegeben, im Kreis Offenbach und im Kreis Limburg-Weilburg. Wohl im Zusammenhang mit diesem LKW-Unfall. Wissen Sie da Näheres drüber?
Ja, das ist auch bestätigt worden von der Polizei, dass es diese Durchsuchungen gegeben hat, bereits gestern, also offenbar noch am späten Abend, wie Sie sagten, im Landkreis Offenbach und im Landkreis Limburg-Weilburg. Das ist auch in Nordhessen oder Mittelhessen in der Nähe des Tatortes in Limburg. Und dabei wurde Beweismaterial beschlagnahmt, Mobiltelefone und USB-Sticks sollen da beschlagnahmt worden sein. Aber auch da soll es erstmal keine Hinweise auf irgendwelche Verbindungen zu islamistischen Strukturen, die es ja durchaus gibt im Rhein-Main-Gebiet, soll es diese Hinweise nicht gegeben haben.
Das heißt, die Polizei ermittelt noch in alle Richtungen?
In alle Richtungen. Man muss da wirklich ganz vorsichtig sein. Die Motivlage ist nicht klar. Der Innenminister hat Innenminister Hessens, Peter Beuth, hat jetzt in einer Erklärung kurz gesagt, ja, man fühlt sich erinnert an die Anschläge von Nizza oder von Berlin, den Lastwagen, aber man könnte es überhaupt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, überhaupt noch nicht sagen, ob es wirklich eine ähnliche Motivlage gibt.
Wir werden das mit Ihrer Hilfe weiter beobachten. Vielen Dank an Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent in Hessen, zu dem LKW-Unfall gestern Abend in Limburg. Knapp eine Woche ist es jetzt her, dass nach zwei Todesfällen durch verkeimte Wurst der hessische Wursthersteller Wilke vorerst geschlossen worden ist. Die Wurst, die durch Listerien, also Bakterien, verunreinigt worden war, ist in zahlreiche Bundesländer geliefert worden. An Supermärkte, abgepackt und für die Fleischtheken, unter anderem an die Warenhauskette IKEA, an Altenheime. In Köln ist selbst nach einer Rückrufaktion noch Wilke-Wurst in einem Krankenhaus serviert worden. Zurzeit prüfen die Kreisveterinärämter quer durch Deutschland, ob sich noch verseuchte Wurst im Umlauf befindet. Außerdem werden 37 verdächtige Krankheitsfälle überprüft, ob sie durch Listerien aus Wilke-Wurst verursacht wurden. Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert, dass die Rückrufaktionen nicht konsequent genug vonstatten gehen. Sie hatte ein Ultimatum gestellt, wonach die hessischen Behörden bis heute Mittag alle Namen der vom Rückruf betroffenen Produkte und Verkaufsstellen herausgeben sollten. Ich habe vor der Sendung mit Andreas Winkler gesprochen, dem Sprecher von Foodwatch, nach dem Ablauf des Ultimatums. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn jetzt alle Namen der Produkte und Verkaufsstellen bekommen hat.
Nein, bisher, Stand jetzt, liegen noch immer nicht alle Informationen auf dem Tisch. Wir wissen immer noch nicht genau, unter welchem Namen und an welchen Verkaufsstellen überall Wilke-Wurstwaren in den Markt gelangt sind. Denn Wilke hat ja nicht nur unter dem Namen Wilke verkauft, sondern auch ganz viel nicht deklariert, also an frische Theken zum Beispiel oder bei Caterern in Kantinen, Restaurants und so weiter.
Nun haben also die hessischen Behörden nicht das geliefert, was sie gefordert haben. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Wir prüfen das noch, ob wir jetzt in letzter Konsequenz dann auch rechtlich weiter vorgehen. Denn für uns ist klar, in so einem Fall müssen wirklich alle Informationen auf den Tisch. Die Öffentlichkeit, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein Recht zu erfahren, wo überall Waren aus dieser Wilke-Wurst-Fabrik gelandet sind.
Und wie erklären Sie sich die Verzögerungen bei den hessischen Behörden?
Ja, der Fall wirft tatsächlich viele Fragen auf, wenn man sich mal den zeitlichen Ablauf allein anschaut. Am 12. August bereits hat das hessische Verbraucherministerium Informationen erhalten, dass es einen Listerienverdacht in dem Wilke-Wurst-Unternehmen gibt. Dann erst 7 Wochen später, also vergangene Woche am 2. Oktober, gab es die Betriebsschließung und die öffentliche Rückrufwarnung. Damals hieß es aber überall nur, es geht um Produkte, die unter dem Namen Wilke verkauft wurden. Dabei wussten die Behörden eigentlich damals schon, dass eben Wilke auch unter anderem Namen oder auch nicht deklariert Wurst verkauft hat. Also da war das wirklich sehr spät und unzureichend aus unserer Sicht.
Aber wie erklären Sie sich das? Wollen Sie den Behörden kriminelle Energie unterstellen?
Weiß ich nicht, ob man da jetzt kriminelle Energie unterstellen muss. Der Fall zeigt aus unserer Sicht einfach exemplarisch auf traurige Weise, was bei Lebensmittelrückrufen alles schief laufen kann. Das Krisenmanagement und vor allem auch die Informationspolitik. Wir fordern von Foodwatch schon lange, dass Lebensmittelbehörden gesetzlich verpflichtet werden, von sich aus immer alle Informationen der Lebensmittelüberwachung zu veröffentlichen, ohne Verzögerung und ohne Wenn und Aber und nicht irgendwie verklausuliert und versteckt auf irgendwelchen Internetseiten, die kein Mensch kennt. Wenn es solche aktive Veröffentlichungspflichten für die Lebensmittelbehörden gäbe, dann wäre ein solcher Fall wie Wilke zumindest sehr viel unwahrscheinlicher.
Es ist auch immer wieder die Rede von Unterbesetzung bei den Veterinärämtern, die stichprobenartig Lebensmitteluntersuchungen machen. Ist das auch ein Thema?
Der Personalmangel ist definitiv auch ein Thema in der Lebensmittelüberwachung. Wir hatten es ja auch hier in dem Landkreis gesehen, dass gar nicht alle Kontrollen durchgeführt werden konnten, die eigentlich vorgeschrieben sind. Personalmangel ist das eine und das andere ist wirklich aus unserer Sicht die Transparenz. Denn klar ist ja auch, Lebensmittelkontrollen können immer nur stichprobenartig passieren. Wir können ja jetzt nicht jeden Wursthersteller jeden Tag kontrollieren. Und wenn Verstöße öffentlich würden, dann hätte das auch eine präventive Wirkung. Lebensmittelhersteller hätten wirklich einen Anreiz, sich jeden Tag an die Hygienevorgaben und an die lebensmittelrechtlichen Vorgaben zu halten.
Also wir halten fest, laut Foodwatch bedarf es eines stärkeren Gesetzesrahmens, einer stärkeren Verpflichtung der Ämter, Lebensmittelverstöße wirklich namentlich bekannt zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Wir fordern seit langem, dass Behörden verpflichtet werden, immer alle Ergebnisse zu veröffentlichen. In Dänemark zum Beispiel gibt es so ein System, da werden wirklich alle Kontrollberichte veröffentlicht. Und das führt dazu, dass dieses Gesetz wirklich präventiv wirkt, dass Hersteller einen stärkeren Anreiz haben, sich an alle Vorgaben zu halten.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, solange es das in Deutschland nicht gibt, wird es weitere solche Lebensmittelskandale geben?
Das ist zu befürchten, das zeigt die Vergangenheit. Die Situation ist, jedes Jahr wird in Deutschland ungefähr jeder vierte kontrollierte Lebensmittelbetrieb beanstandet, hauptsächlich wegen Hygienemängeln. Wir Verbraucherinnen und Verbraucher erfahren in aller Regel aber nicht, wer denn diese betroffenen Betriebe sind. Denn das wird nicht veröffentlicht, es wird nur anonym die Statistik herausgegeben. Und solange das so ist, wird sich an diesen hohen Beanstandungsquoten ziemlich sicher auch nichts ändern.
Andreas Winkler war das, der Sprecher der Organisation Foodwatch zum Wurstskandal in Deutschland. Am 27. Oktober wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Es ist die dritte ostdeutsche Landtagswahl in diesem Jahr nach Sachsen und Brandenburg. Auch hier sagen die Meinungsforscher Erfolge der AfD voraus. Zurzeit regiert eine rot-rot-grüne Regierung das Land mit Bodo Ramelow als einzigem Ministerpräsidenten von der Linkspartei in Deutschland. 19 Tage vor der Wahl stellt das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena eine repräsentative Umfrage unter den wahlberechtigten Thüringern und Thüringerinnen vor. Jetzt gerade ist Pressekonferenz und unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich die Daten schon mal vorab besorgt. Herr Bernhard, vielleicht zunächst mal zu der Studie selber. Sie trägt den Titel »Wohin steuert Thüringen?« Was ist da genau das Erkenntnisinteresse?
Es geht etwas anders, als der Titel vermuten lässt, um das Auftreten und die Meinung der Wähler zur AfD. Wer wählt die AfD? Warum wird sie gewählt? Was haben die AfD-Wähler für Einstellungen? Aber auch, wo wird die AfD verstärkt gewählt? Sind es abgehängte Regionen, hohe Arbeitslosigkeit? Gibt es dort niedrige Löhne oder gibt es möglicherweise andere kulturelle Gründe dafür?
Und was hat das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft herausgefunden?
Also für mich sehr viel Interessantes. Zum Beispiel 44% der Wähler oder der Befragten wollen eine andere Regierung. Das sind vermutlich viele AfD-Wähler und Nicht-Wähler, aber es gibt keine Basis für diese andere Regierung. Denn zum Beispiel die CDU-Wähler, und die CDU wäre ja sozusagen der einzig mögliche Koalitionspartner für die AfD, 60% der CDU-Wähler würden nicht mehr die CDU wählen, wenn die mit der AfD koalieren würde. Und die Hälfte der Befragten in Thüringen hält die AfD nicht für eine normale demokratische Partei. In der Wahrnehmung der Wähler ist die AfD viel zu rechts. 70% der AfD-Wähler wiederum aber finden ihre Partei genau richtig so, wie sie ist. Wer sind nun diese AfD-Wähler? Das sind Leute, die haben Angst davor, auf der Verliererseite des Lebens zu landen. Sie haben Angst vor der Zukunft. Sie misstrauen ihren Mitmenschen in hohem Maße. Sie haben Angst vor der großen Krise und sie sind autoritärer eingestellt. Und da kann natürlich ein Demagoge wie Björn Höcke, der hier Landesvorsitzender in der AfD ist, sehr gut ansetzen.
Sie haben gesagt, die Hälfte der Wähler beurteilt die AfD negativ. Aber dennoch schneidet sie in den Umfragen recht gut ab. Also mit 24% lag sie noch Ende September auf Platz 2. Warum ist das trotzdem so?
Die AfD hat eine sehr stabile Anhängerschaft. Die Leute stehen zu dieser Partei, sie haben feste Überzeugungen. Aber man weiß auch aus anderen Studien, dass die AfD ihr Potenzial fast ausgeschöpft hat. Also wer sich vorstellen kann, AfD zu wählen, der tut das auch schon.
Und dass mit Björn Höcke nun ein als radikal völkisch geltender Rechtsaußenpolitiker der Thüringer AfD vorsteht, das hindert die AfD-Sympathisanten nicht daran, die AfD zu wählen?
Nein, das hindert sie nicht daran. Interessanterweise ist die persönliche Beliebtheit von Björn Höcke relativ niedrig, aber der Kern seiner Anhängerschaft verehrt ihn wirklich als Führerfigur, die immer weiter radikalisiert. Also Höcke bedient ja Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit. Er lehnt die Moderne ab, er nutzt die Sprache des Nationalsozialismus. Aber da ist Höckes Rolle natürlich auch zwiespältig in der Partei. Ich glaube, er nützt in den radikalen Ostverbänden und er schadet und spaltet in den Westverbänden.
Wenn ich das so höre, scheint diese Studie ja so ein bisschen das Klischee vom zornigen, sich abgehängt fühlenden Ostler zu bestätigen, der dann aus Frust die AfD wählt. Was sagen Sie als Landeskorrespondent dazu?
Na, der Protestwähler ist auch dabei, aber der Thüringen-Monitor, das ist eine soziologische Studie, die seit fast 20 Jahren jährlich erstellt wird, sagt, das haben wir schon vor 10 Jahren gesehen, es gibt einen festen Stamm von fremdenfeindlichen, rassistischen, antisemitischen, autoritären Wählern, die eine Führerfigur begrüßen und den Pluralismus ablehnen. Die sind oft nicht wählen gegangen oder haben ihre Stimme anderswo abgegeben. Jetzt finden sie ihre Repräsentation in der AfD. Das heißt, die waren schon immer da. Das ist kein neues Phänomen.
Also auch kein Nachwendephänomen.
Kein Nachwendephänomen. Also gut, das sind die Untersuchungen jetzt der letzten 20 Jahre. Aber ich denke, dass diese Einstellungen auch vorher schon da waren. Und da sitzt eine weitere Studie auf Kreisebene an. Das ist sehr interessant. Die AfD wird vor allem dort gewählt, wo früher die NPD gewählt wurde. Also da gibt es feste Weltbilder. Die Studie spricht von einem politisch-kulturellen Raumklima von demokratiefeindlicher und rechtsextremer Normalität. Und dazu passt auch, dass bekannte Neonazis in Thüringen zur Wahl der AfD aufrufen. Aber die AfD wird auch dort gewählt, wo die Gemeinden schrumpfen, wo die Abwanderung hoch ist. Und da sieht man natürlich, da kann sozusagen Politik auch ansetzen.
Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, war das über die Rolle der AfD in Thüringen kurz vor der Landtagswahl. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war's für diesen Dienstagnachmittag von Deutschland heute. Gleich kommen die Nachrichten und danach sind die Kollegen von Campus und Karriere am Mikrofon. Da geht es unter anderem um Korruption an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.